Es ist Donnerstag, 18 Uhr.
Jetzt wird also wieder mitgeheult statt rumgeflennt.
Heuler on Air, das Studierendenmagazin der Universität Rostock im Radio.
Und damit herzlich willkommen in der Ostersendung Heuler on Air. Mein Name ist Lara und ich stehe wieder mit Gabriel und Lena im Studio.
Moin.
Hi.
Ja, heute ist ja schon Gründonnerstag und ich muss sagen, ich habe mir die Woche ein paar Gedanken gemacht, weil wir sind jetzt ja schon relativ lange in dieser Kombi hier.
Ja, kaum zu glauben. Das erste Mal standen wir hier in dieser Kombi im Dezember zusammen und ich erinnere mich noch an unsere erste Live-Sendung, wo ich wirklich extrem nervös war und inzwischen enjoy ich es einfach nur mit euch zusammen, einmal im Monat im Studio zu stehen.
Ja, und das ist sehr süß. Ich enjoy es auch. Ja, wir sind auch kurz vorm neuen Semesterstart und deswegen, nachdem wir jetzt ein Semester hier durchgezogen haben, wollte ich euch mal fragen, was ist denn so euer Zwischenfazit?
Mir hat es bisher wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich finde, läuft ja alles ganz gut, oder? Also,
ja.
Finde ich zumindest. Ja, es ist schon sehr viel Glück und sehr, sehr gut, dass wir hier so eine engagierte Gruppe irgendwie zusammen hinbekommen haben. An der Stelle auch nochmal ein großes Kompliment an euch zwei.
Dankeschön.
Da werde ich ja ganz rot.
Und für dich? Wie war es für dich, Lena?
So ein Zwischenfazit ist immer schwierig. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es somit die beste Entscheidung meines Lebens war. Es klingt krass. Aber ja, doch, schon für mich so eine sehr gute Entscheidung von mir gewesen, hier bei Heuler on Air mitzumachen. Und ich hatte halt schon Ende meines Bachelors davor die Idee, bei sowas mitzumachen. Deswegen kam auch irgendwie alles passend und irgendwie auch ganz schnell, nachdem ich mich bei Lara gemeldet hatte, weiß ich noch, irgendwie war ich so direkt dabei, ohne richtig gefragt zu werden. genau, und ich habe unser Dreier-Team von Anfang an sehr gemocht und es hat mir auch bisher immer sehr viel Spaß gemacht und ja, kann es kaum erwarten, noch mehr Sendungen mit euch aufzunehmen, spannende Gäste einzuladen und unseren ZuhörerInnen gute Unterhaltung zu bieten. Hoffentlich.
Das freut mich natürlich. Und wenn ihr jetzt Lust habt, auch hier mitzumachen und vorm Studio zu stehen, dann kommt doch einfach Anfang Mai in die große Redaktionssitzung zu uns in den Heuler. Die Details dafür werden in der kommenden Sendung noch auf der Instagram-Seite des Heulers veröffentlicht. Bevor wir aber zu der heutigen Sitzung kommen, möchte ich mit euch noch etwas über die Pläne an Ostern sprechen oder an Ostern sprechen. Gabi, was machst du denn an den Feiertagen?
Ja, ich werde jetzt am Samstag gerade eben frisch aus England von meiner Familie wieder nach so einem Kurzbesuch zurückkommen und dann den Ostersonntag ganz knapp sozusagen und den Ostermontag in meiner Heimat halt in Bad Schwartau, also neben Lübeck, dort dann halt mit der deutschen Familienseite verbringen. Bei dir, Lena?
Also ich habe wirklich gar nicht geplant, meine Familie zu besuchen an Ostern. Eher nach Ostern tatsächlich die Tage. Ich werde am Wochenende umziehen, also vor Karfreitag auf jeden Fall, damit ich mich am Feiertag ausruhen kann vom Umzug. Genau, und an Karfreitag ist noch so eine kleine Strandparty bei der Beachbar, wo ich anfangen werde zu arbeiten. Ich will jetzt hier keine Werbung machen. Und genau, ich würde einfach sagen, mein Motto für Ostern ist auf jeden Fall, mich vom Umzug zu erholen und in der neuen WG und dem neuen Viertel anzukommen.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit. Ja. Für mich geht's ganz klassisch in die Heimat. Ostern sind irgendwie bei mir immer alle da und letztes Ostern hatten wir so ein halbes Abi-Treffen bei uns spontan im Park. Irgendwie kamen immer mehr und immer mehr meine alten SchulfreundInnen und ja, irgendwie hoffe ich, dass es dieses Ostern auch gutes Wetter wird und dass es auch wieder möglich ist. Aber kommen wir doch nochmal zum Inhalt dieser Sendung. Lena, was haben wir denn heute so gemeinsam vor?
Ja, wir bauen in der heutigen Sendung auf unsere letzte im März auf, wo wir über den Weltfrauentag und den Dokumentarfilm Ein Tag ohne Frauen geredet haben. Wir haben nun noch die Geschäftsführerin des Landesfrauenrats von MV, Monique Tannhäuser, zu uns ins Studio eingeladen. Und sie ist ebenfalls bei der Präsentation des Films dabei gewesen und auch für eine Diskussion. Deswegen haben wir sie zu uns ins Studio eingeladen.
Genau, aber bevor es losgeht, hört ihr jetzt erstmal Girl in Red mit ihrem Debütsong von 2017, I Wanna Be Your Girlfriend.
Oh, Ihr hört Loro 90,2 und damit sind wir wieder zurück im Studio mit uns drei, Lara, Gabi und mir, Lena von Heute on Air. Wie schon bereits angekündigt, hatten wir einen tollen Gast bei uns im Studio. Im Gespräch mit Monique Tannhäuser haben wir sie nicht nur über ihre Arbeit und die damit verbundenen Aufgaben bei dem Landesfrauenrat MV befragt, sondern auch ganz viel über regionale Gleichstellungspolitik sowie die zukünftige Rolle der Frau diskutiert. Am Ende haben wir sie dann auch nochmal gefragt, was sie sich ganz persönlich für politische Maßnahmen wünschen würde und natürlich sie noch nach ihrem Lieblingssong gefragt.
Hallo erstmal, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Ja, du arbeitest ja für den Landesfrauenrat MV und was ist das genau und was machst du da?
Also ich bin da die Geschäftsführerin, das heißt ich bin, und der Landesfrauenrat ist der Dachverband im Land, der sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern einsetzt. Dachverband heißt, wir haben mehrere Mitglieder, Mitgliedsvereine oder Verbände, 45 Grad so ungefähr, es wechselt immer mal 48, mal 45 und wir machen klassische Lobbyarbeit, also Dachverband klingt immer ein bisschen sperrig, vielleicht ist NGO ein Begriff, mit dem Leute eher was anfangen können. Ja, also wir richten uns an die Landespolitik in erster Linie und unterstützen die einerseits, dass sie in den Gesetzen, die sie so machen oder in den Themen, die sie voranbringen, dass sie da die Gleichstellungsfragen mit berücksichtigen. Die andere Perspektive ist, dass wir uns auch in die Gesellschaft richten und fürs Thema halt so über Öffentlichkeitsarbeit versuchen zu sensibilisieren. Es ist ja erstaunlich, wie viel Bedarf es da manchmal noch gibt.
Das stimmt.
Mhm. Wir würden vielleicht noch so einen kleinen Abriss vorher machen von deinem Leben, also wie du sozusagen zu diesem Beruf heutzutage gekommen ist, also was dein Werdegang von damals bis heute quasi ist, was sind so deine Stellen bis heute gewesen?
Ja, jetzt ich bin ja schon ein paar Tage älter, jetzt muss mal sagen, wann damals ist.
Aber fangen wir mal vielleicht beim Studium so.
Ja, also ich habe in Rostock, an der Uni Rostock Soziologie studiert, erst Bachelor mit Kommunikationswissenschaften zusammen und dann nachher den Master. Und habe zunächst an der Uni gearbeitet in Vechta.
Das ist Niedersachsen, ne?
Das ist in Niedersachsen. Das
und mein Bruder.
Südlich von Bremen, da gibt's eine ganz kleine Uni. Und da, wie das so ist nach dem Studium, freut man sich ja über die erste Stelle, die man hat. Und da hatte ich so eine verrückte Aufgabe, die hieß Lehrkraft für besondere Aufgaben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es das an der Uni Rostock so eine Stellen mittlerweile auch gibt. Da habe ich nur Lehre gemacht. Also und ja, das war spannend, aber ziemlich viel Pendelei.
Ach, hast du weiter hier in Rostock gewohnt?
Ja, also jetzt nichts gegen Vechta. Ich hoffe, niemand aus der Gegend hört jetzt zu oder nimmt mir das übel. In Vechta gibt's ringsrum Gefängnisse und Schweinemastanlagen und sonst nicht so allzu viel mehr. So, das war so, dass freitags überall in den Bürofluren die Leute mit ihren Rollköfferchen rausgingen, weil die alle nach Hause gefahren sind. So ich auch.
Aber von Vechta nach Rostock ist doch schon 200, ja. 300 Kilometer?
Ja, also 400 glaube ich. Ui. 4 Stunden ungefähr.
Wow. Ist eine Strecke.
Mhm.
Und wo ging es dann danach hin?
Danach, also das habe ich, eine Weile habe ich diese Lehrkraftgeschichte gemacht, dann habe ich nochmal sozusagen die Tätigkeit in Vechta gewechselt und war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe ein Forschungsprojekt gemacht zu Frauen in der Medizin, also Fragestellung, warum es ganz viele Medizinstudierende gibt, aber relativ wenig Chefärztinnen, wo bleiben die auf dem Weg? Das war ganz spannend und das wurde dann aber leider nicht weiter gefördert, so wie das häufiger ist im Uni-Kontext. Und dann war die Frage, ich will irgendwas Feministisches machen, ich will irgendwas mit Gleichstellung machen und dann kam ich auf den Landesfrauenrat und wurde da erstmal Mitarbeiterin. Und das habe ich 6 Jahre ungefähr gemacht.
Ja, okay. Welche Themen und Projekte sind denn aktuell so im Fokus von dem Landesfrauenrat?
Aktuell haben wir beispielsweise das Thema Alleinerziehende, was wir voranbringen wollen. Also wir würden gern so eine Interessenvertretung für Alleinerziehende ins Leben rufen, weil die gibt's bei uns im Land noch nicht. In anderen Bundesländern gibt's sowas. Ist wichtig, weil auch bei Gesetzesvorhaben oder wenn es darum geht, wie werden Gelder verteilt, häufig wird diese Gruppe da übersehen. Gutes Beispiel ist die Corona-Pandemie, wo so ja, Regelungen für verschiedene Gruppen getroffen wurden, aber zum Beispiel Alleinerziehende waren da, glaube ich, nicht so im Blick. Das ist ein Thema. Dann haben wir natürlich auch jetzt schon langsam das Thema Landtagswahl nächstes Jahr, also die Bundestagswahl ist gerade hinter uns. Da haben wir nicht so viel gemacht, weil wir uns auf die Landesebene konzentrieren, aber nächstes Jahr ist die Landtagswahl. Da bereiten wir uns schon mal vor und dann, ja, Gleichstellung, das ist immer ein bisschen kompliziert, ist ein Querschnittsthema. Das heißt, dass es im Grunde in jedem Gesellschaftsbereich irgendwie eine Rolle spielt. Und deshalb sind wir beispielsweise auch in unterschiedlichen Gremien mit Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik betraut, beschäftigt, aber auch mit sozialen Sachen. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Aktuell, ja, ein aktuelles Schwerpunktthema haben wir nicht so richtig, weil sich das so schlecht machen lässt, weil ja, sagen wir mal, die Alltagspolitik immer wieder irgendwas Neues aufwirft. So, merkt ihr auch, wenn ihr Nachrichten hört, irgendwie ist immer wieder was Neues und deshalb ist es schwierig, sich sozusagen nur auf eins zu konzentrieren und alles andere außen vor zu lassen, sondern irgendwie müssen wir schon auch immer auf die aktuellen Sachen reagieren.
Dann kommen wir nochmal zurück zu der Landesebene. Was würdest du sagen, ist hier in Mecklenburg-Vorpommern so die größte Herausforderung, vielleicht auch mehrere? Es ist ja doch recht ländlich hier.
Ja, Stichwort ländlicher Raum, sicher nicht überraschend. Das Thema Mobilität zum Beispiel ist eine große Herausforderung. Also da, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel fahren, kein Bus, keine Bahn oder ähnliches, sind Menschen nach wie vor aufs Auto angewiesen. Und wer sind die Gruppen, die weniger, statistisch weniger über Autos verfügen? Das sind Frauen, aber auch junge Menschen, für die das absolut schwierig ist. So, und wir haben da jetzt kein Patentrezept, keine Patentlösung, aber das ist zum Beispiel etwas, was eine große Herausforderung ist in MV, die auch einen großen Gleichstellungsaspekt hat. Mhm. Zum Beispiel.
Gibt es denn irgendwas, worauf du jetzt in den letzten paar Jahren sehr stolz zurückblickst? Also vielleicht auf Bundes- und Landesebene?
Stolz. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil mir fällt es immer so schwer, die kleinen Erfolge zu sehen, was aber bei unserem Thema ziemlich wichtig ist, weil das ja so ein Nervthema ist, also das, die Frage von feministischen Ansprüchen, von Gleichstellungspolitik ist jetzt keine, bei der man ständig offene Türen einrennt und deshalb gibt es da in der Regel jetzt nicht die riesen Meilensteine, die man sofort schafft. Deshalb ist es wichtig, sich auf die kleinen Erfolge zu konzentrieren. Fällt mir manchmal schwer. Aber was mir einfällt, ist, dass jetzt noch gerade von der letzten Bundesregierung das Gewalthilfegesetz verabschiedet wurde, noch ganz knapp. Und da bin ich insofern stolz drauf, weil das nur so weit gekommen ist, weil es eben ziemlich viel Druck aus der Zivilgesellschaft gab, also ziemlich viel Druck von NGOs, Aktivistinnen und so weiter. Und da freue ich mich sehr, dass das zu so einem guten, also an dem Gesetz kann man noch ein bisschen was schrauben, aber dass das sozusagen zu dem Erfolg geführt hat, dass es zumindest noch beschlossen wurde.
Gibt es denn irgendwelche Forderungen oder Maßnahmen, die du jetzt als besonders dringend ansiehst hier für Mecklenburg-Vorpommern?
Na, also es wird gerade eine Gleichstellungsstrategie erarbeitet. Die heißt nicht so, das Ding heißt Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm, ist ein bisschen sperriger Name, aber am Ende ist es eine Strategie, wie von der Landesregierung, und das ist wichtig, in allen Ministerien die Gleichstellung umgesetzt werden soll, also mit welchen Maßnahmen. Das heißt übersetzt, in jedem Ministerium soll mit verschiedenen Maßnahmen geguckt werden, wie ist die Situation, wie wirken sich bestimmte Entscheidungen auf Frauen und Männer aus und was muss ausgleichend gemacht werden, weil in der Regel Dinge zu Ungunsten von Frauen nach wie vor ausfallen. So, und dieses Programm ist noch in Arbeit. Da haben wir auch wir und unsere Mitglieder und noch andere VertreterInnen aus der Zivilgesellschaft dran mitgearbeitet. Ja, darauf warten wir jetzt, dass das kommt. Das ist zum Beispiel etwas, was wichtig ist, dass das auch jetzt in der noch vor der nächsten Landtagswahl beschlossen wird. Eine Forderung ist, die steht eigentlich auch im Koalitionsvertrag unseres Landes, aber so ganz ist es noch nicht umgesetzt, ein Gender Budgeting. Das geht auch so ein bisschen mit so einer Strategie einher. Also Gender Budgeting heißt, ganz vereinfacht erklärt, dass eben auch geguckt wird, wenn Mittel ausgegeben werden, also wo fließen die hin und für wen werden die eigentlich wirksam. Und wenn man sich das systematisch anguckt, wird eben deutlich, dass häufig Mittel, sagen wir mal, eher Männern zugutekommen. Also ein Beispiel, wenn über Landesmittel bestimmte, wenn jetzt der Wirtschaft es nicht so richtig gut geht und über Landesmittel bestimmte Branchen unterstützt werden. Bei uns sind das ja häufig Werften, die irgendwie, also das ist vielleicht das eindrücklichste Beispiel, die immer mal Unterstützung brauchen, dann ist das ein sehr männerdominierter Bereich. So, und dann kann man de facto sagen, okay, es fließen ziemlich viel Landesmittel in männerdominierte Branchen. Was ist eigentlich mit den Frauendominierten? So, das ist etwas, was man mit so einem Gender-Budgeting-Prozess erstmal sichtbar machen kann, um dann gegebenenfalls umzusteuern. Mhm. Das ist auch noch eine Forderung, die noch nicht umgesetzt ist.
Damit wieder kurz zurück bei Loro 90,2. Gut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir unterbrechen kurz für ein großartiges Lied, und zwar Teenagers von My Chemical Romance. Viel Spaß damit. Gonna clean
up your looks with all the light. Und damit sind wir wieder zurück bei Heuler und Er, dem Studierendenmagazin der Universität Rostock. Und hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Frau Tannhäuser aus dem Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern. Viel Spaß! Welche Angebote oder Unterstützungsmaßnahmen bietet denn der der Frauenrat Mecklenburg-Vorpommern für Frauen hier?
Na, wir bieten jetzt keine direkten Unterstützungsangebote für einzelne Personen. Also wir machen keine Beratung oder keine Weiterbildung oder sowas, sondern die Unterstützung, die wir bieten, ist eben eher auf übergeordneter Ebene, in dem Sinne, dass wir darauf achten, dass in politischen Entscheidungen die Perspektive von Frauen mitgedacht ist. So, das ist dann manchmal ein bisschen schwer, jetzt auf das Leben von einer einzelnen Person runterzubrechen. Aber ja, sagen wir ein Beispiel, wenn es darum geht, wie die Betreuungsschlüssel in der Kita sind. So, dann sind wir natürlich auch dafür, dass die nicht so schlecht sind, wie sie im Moment sind. Oder naja, dass sie besser sind, als sie im Moment sind. Das wirkt sich auf das Wohl des Kindes aus und das wirkt sich damit dann auch auf das Wohl der Eltern aus. Und da nach wie vor in der Regel Frauen mehrheitlich sich um die Kinderbetreuung und so weiter kümmern, ist halt eine gute frühkindliche Betreuung in der Kita, insbesondere für Frauen, hilfreich, weil die dann eben auch beruhigter arbeiten gehen können.
Was würdest du denn sozusagen dem oder der Einzelnen raten, die sich im jungen Alter vielleicht für Gleichstellung und oder feministische Arbeit engagieren wollen? Gibt es irgendwie konkrete Strukturen, in die man sich hineinbegeben kann, die bereits existieren?
Na, es gibt immer, glaube ich, so aktivistische Gruppen. Gibt es also in Rostock zum Beispiel, wurde ja gerade wieder die großartige Demo zum 8. März organisiert von dem 8M-Bündnis. Ganz früher habe ich da auch mal mitgemacht. Sowas, glaube ich, da erstmal anzufangen in solchen Gruppen. Wichtig ist, dass man sich da wohlfühlt. Und dann, so war das bei mir auch, passiert da auch so ganz viel gegenseitige Weiterbildung. Also ich habe ja gesagt, ich habe Soziologie studiert, aber sowas wie Genderforschung oder feministische Studien oder so sind jetzt hier an der Uni kein Schwerpunkt gewesen. Also es gab vereinzelt Seminare zum Thema, aber jetzt kein Schwerpunkt. Und da haben wir ganz viel, uns gegenseitig auch irgendwie beigebracht mit denjenigen, die das interessiert hat. So, das wäre vielleicht mein Rat. Also sich Gleichgesinnte suchen und oder gucken, welche Gruppen gibt es schon in der Stadt. Gibt es in verschiedenen Städten in MV, also auch in Schwerin gibt es eine Gruppe, ich kann mir mal keine Namen merken, deshalb weiß ich jetzt immer nicht, wie die alle heißen, aber die haben auch ja die Demo in Schwerin organisiert und so weiter, sich da zu orientieren.
Hast du denn neben diesem strukturellen Wissen, was du quasi dir irgendwie durch dein Studium, durch deine Arbeit bisher angeeignet hast, auch persönliche Erinnerungen, die irgendwie besonders prägend auf deinem Weg waren, die sozusagen dieses strukturelle Wissen individuell unterfüttern?
Du meinst, die mich dann motiviert haben zu, ja, für dieses Thema?
Irgendwie erlebte Ungerechtigkeit.
Naja, was mich schon immer genervt hat, damals hatte ich noch keinen Begriff, jetzt kennen wir den, ist sowas wie Mansplaining, also dass mir irgendwie Jungs oder Männer irgendwie die Welt erklären wollen, also Jungs damals und Männer dann später, und ich gedacht habe, ja, aber ihr wisst es doch gar nicht besser als ich, also warum macht ihr das? Sowas zum Beispiel. Oder eben so klassische Situationen, die, glaube ich, viele Frauen oder auch weiblich gelesene Personen kennen in so Gesprächsrunden. Also wie dann so das Redeverhalten ist, wer wird ernst genommen, wer wird nicht ernst genommen. Sowas zum Beispiel, das kann ich sagen, ist mir begegnet. Und, das fällt mir jetzt gerade erst ein, also meiner Jugend, die war in den 90ern. Und da gab es das, was jetzt irgendwie wieder so anfängt, was jetzt, wo ich das Gefühl habe, wir sind da zurückversetzt. Da gab es auch diese, sagen wir mal, Polarisierung zwischen rechten Jugendlichen, linken Jugendlichen ziemlich stark. Ich habe das Gefühl, irgendwie kommen wir da gerade wieder hin. Irgendwie sehen die, sorry, aber rechten Boys auch so genauso aus wie in meiner Jugend. Mhm. Und das war zum Beispiel auch eine Erfahrung, dass das insbesondere dieses im rechten Spektrum, dass das so ein, auch so ein Männerthema ist. Ja. Also klar, es gibt auch Frauen, die irgendwie rechte politische Einstellungen haben, aber mehrheitlich habe ich das damals in meiner Jugend als sehr männlich dominiert, sehr gewaltdominiert wahrgenommen, und das fand ich total abschreckend.
Wenn wir jetzt ja den Bundestag anschauen, und das ist ja gerade schon angeschnitten leicht, wir haben alle so ein bisschen das Gefühl, wir entwickeln uns ein bisschen zurück. Und trotzdem ist es ja wichtig, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Fällt dir das denn einfach oder leidest du da auch?
Erstaunlicherweise fällt mir das leicht, weil ich überzeugt bin, dass alles, also dass das Leben und aber auch die Gesellschaft immer in so Wechselbeziehungen funktioniert. Also es geht irgendwie zwei Schritte vor, dann geht's wieder ein zurück. Oder manchmal auch ein vor und zwei zurück. Mhm. So, aber dass es im Grunde so Wellenbewegungen sind. Und dass nach Fortschritten, die wir ja durchaus gemacht haben, aus feministischer Perspektive, dass es dann eben immer auch eine Gegenwehr gibt. Weil es gibt halt verschiedene gesellschaftliche Gruppen, es gibt halt verschiedene Perspektiven. Und das sehen halt nicht alle so wie ich, und das sehen nicht alle so wie viele Feministinnen. Das finde ich, das ist völlig legitim. Das gehört auch dazu. Also es gibt halt konservative Menschen, die sehen einfach die Geschlechterfrage anders als ich. So, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Und da habe ich immer so das Gefühl, also konservativ, rechtsextrem ist was anderes. Aber genau, da habe ich immer so das Gefühl, dass das so ein Wechselspiel ist. Und dass das nicht im negativen Sinne gemeint immer so ein Kampf ist um die jeweiligen Interessenlagen. So, mal sind die einen, gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Und deshalb sehe ich das, was wir gerade haben, zumindest jetzt noch nicht so total negativ, sondern ich glaube, dass das eine relativ normale Gegenreaktion ist und wichtig ist, dass wir es schaffen, uns davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern weiterzuarbeiten und dem wieder was entgegenzusetzen. Und es gelingt ja durchaus auch immer wieder Leute, die das erst völlig verteufelt haben, also Beispiel Gendern, Reizthema Gendern, da will ich gar nicht drüber diskutieren, sondern alle machen, wie sie wollen, aber es gelingt durchaus immer wieder, dass Menschen da plötzlich das verstehen und dann sagen, ja, eigentlich gar nicht so schlimm. So, und deshalb, ja, bin ich noch nicht so pessimistisch gestimmt. Mhm. Solange wir, wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir nicht anfangen, uns jetzt irgendwie auseinander zu dividieren. Ich sag mal ein Beispiel, das, was jetzt die CDU auf Bundesebene gemacht hat mit ihrer Anfrage in Bezug auf die gemeinnützigen Organisationen. Das machen jetzt sowohl CDU als auch AfD auf Landesebene in verschiedenen Bundesländern.
Kannst du da nochmal genauer einen Hintergrund beleuchten?
Ja, die CDU hat ja auf Bundesebene eine kleine Anfrage gestellt, wo sie hinterfragt, sage ich mal, ob gemeinnützige Organisationen irgendwie in irgendeine Richtung politisch agieren. So, die Fragen, die da gestellt werden, sind zum Beispiel, sind VertreterInnen von politischen Parteien im Vorstand von Verein XY? Und das soll suggerieren, dass diese Institutionen, diese Vereine, diese Verbände nicht neutral sind. So, das ist erstens mal sozusagen eine falsche Feststellung. Also, weil auch wenn man gemeinnützig ist, auch wenn man durch öffentliche Gelder gefördert ist, kann man trotzdem politisch tätig sein und trotzdem, sagen wir mal, politische Meinungsbildung betreiben, solange das in einem ausgewogenen Sinne ist. Das heißt aber nicht, dass man jede einzelne Meinung vertreten muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es völlig normal ist, dass in Lobbyverbänden, in gemeinnützigen Vereinen, dass da Menschen sind, die irgendwie einer politischen Partei angehören. Und was ein bisschen gefährlich ist, ist, dass sozusagen dadurch suggeriert wird, dass das irgendwie ein Problem wäre. Ist es nicht. So. Das ist der Hintergrund. Und warum auch immer machen verschiedene CDU-Verbände in den Ländern das jetzt nach. Auch bei uns im Land hat die CDU so eine ähnliche Anfrage gestellt und die AfD macht das sowieso schon lange. Und da geht es darum, die Leute einzuschüchtern, den Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, oh, sagt mal lieber nicht irgendwie was gegen rechts oder so, weil sonst werden euch die Mittel gekürzt. Also das ist wichtig an der Gemeinnützigkeit, hängt quasi Geld. Also zum einen hat es steuerliche Gründe oder einen steuerlichen Zusammenhang. Wenn man nicht gemeinnützig ist, ist man irgendwie anders versteuert. Muss man jetzt nicht ausführen, ist zu kompliziert. Aber auch wenn es darum geht, öffentliche Fördermittel zu kriegen, dann sollte man in der Regel gemeinnützig sein. Und wenn einem das aberkannt wird, ist es schwierig.
Ja, dann würde ich jetzt mal zur letzten Frage überleiten. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Für die Zukunft, ja. Kannst du es noch mal ein bisschen eingrenzen?
Für die nächsten 10 Jahre.
Okay. Also ich wünsche mir, dass wir, ich habe ja von Wellenbewegung gesprochen, dass wir dieses Jammertal von Bedrohung von rechts und so weiter relativ schnell überwinden. Dass Menschen die Wahlentscheidung getroffen haben jetzt, dass die irgendwie wieder erreichbar werden und also, dass wir auch im Miteinander in der Gesellschaft, dass wir es wieder schaffen, miteinander zu reden, ohne uns gleich an die Gurgel zu gehen, aber ohne eben auch die Erwartung zu haben, dass alle die gleiche Meinung haben oder alle das gleiche Verständnis von Dingen. Das wünsche ich mir, dass wir da wieder hinkommen. Da möchte ich die Einschränkung machen. Also, wenn jemand menschenfeindliche Äußerungen trifft, rassistisch, sexistisch, wie auch immer, kann man da immer wieder sprechen, da muss man nicht um des Friedens willen irgendwie so tun, als wäre das unproblematisch. Aber abgesehen davon wünsche ich mir, dass wir wieder mehr in den Austausch kommen mit unterschiedlichen Menschen. Ich glaube, ein Problem ist, dass wir zu sehr in unseren Blasen gefangen sind, alle.
Muss auch hart aus der Blase
raus. Ja, genau. Und irgendwie müssen wir da ein bisschen mehr raus. Das wünsche ich mir einerseits. Und dann wünsche ich mir natürlich andererseits, dass wir sagen wir mal, die feministischen Erfolge, die es schon gab, auch das gleichstellungsorientierte Denken, was es ja eigentlich schon in breiten Teilen der Gesellschaft gab, dass das jetzt nicht so sehr zurückgeht, wie es gerade irgendwie scheint, sondern dass sich das weiterentwickelt. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Frau aus Schweden gesprochen. Schweden ist immer, oder die skandinavischen Länder sind immer so Vorbilder für so Gleichstellungspolitik. Und die Frau aus Schweden hat mir gesagt, dass das in der ganzen Gesellschaft so verankert ist, dieser Anspruch. Frauen und Männer müssen gleichberechtigt sein und das heißt eben auch nicht nur qua Gesetz, sondern eben auch tatsächlich, müssen auch gleich viel verdienen und so weiter, all dies, dass das so verankert ist, dass selbst die konservativen und rechten Kräfte in dem Land das nicht in Frage stellen. Das fand ich sehr erstaunlich. Sowas wünsche ich mir.
Ganz so easy wie bei Crow gerade verlief die Planung zum Ulmikum nicht ganz so wirklich. Und damit herzlich willkommen zurück bei Hier, Heuler und Er bei Loro. Genau, Corona war ja anscheinend mal so eine Sache, falls sich der ein oder andere erinnert. Ich war neulich bei der Vorstellung des geplanten Ulmikums, das bereits angefangen wurde zu bauen, und war dann doch sehr, sehr überrascht, wie lange dieser ganze Spaß dann doch schon in Planung ist und wie viel Verzögerung es bisher durch Corona gab. Dazu gleich aber mehr. Insgesamt fand ich die Veranstaltung aber trotzdem sehr, sehr schön und vor allem auch informativ.
Sie hatten ja beschrieben, dass der Ausschreibewettbewerb schon irgendwie 2019 sozusagen vorbei war. Ich war offensichtlich noch nicht damals hier an der Universität zugange. Hatten die Studierenden damals Einfluss auf, wer diese Wahl, also diese Ausschreibung gewinnt oder generell erstmal auf den Inhalt dieser Ausschreibung?
Die Antwort ist ja. Wir haben im Vorfeld mit der Bibliothek, Bibliotheksdirektion zusammen eine Umfrage gemacht zu den Wünschen der Studierenden. Und da kam besonders in dieser Lernort und die unterschiedlichen Lerntypen zu tragen, dass wir uns darauf fokussieren sollen in dem Wettbewerb. Und das ist ja, wie auch Herr Jäger jetzt gesagt hat, auch eingeflossen in seine Arbeit. Und wir haben in dem Wettbewerbsverfahren so die Studierenden angefragt, ob sie teilnehmen wollen in dem Vergabeverfahren selber. Sie waren eingeladen als Mitglieder der Sachverständigen. Die sind diejenigen, die die Wettbewerbsbeiträge vor der Jury schon sehen können und da kommentieren können. Und die hätten auch teilnehmen, ich sage das jetzt im Konjunktiv, weil es gibt ein Aber, sie hätten auch die Jury selber mit beeinflussen können in der Preisgerichtssitzung. Das Aber ist, es ist keiner gekommen. Und das ist natürlich extrem schade, weil wir haben wir hätten das gerne gesehen und gerne gefördert. Also das ist die kleine Einschränkung.
Auch wenn ich jetzt ja schon viel davon mitbekommen habe, ist, glaube ich, eine Frage, die sich sehr viele Studierende stellen. Ich habe schon 2018 hier angefangen und damals wusste ich schon, dass es dann kommt und dann war ja auch der Wettbewerb fertig. Deswegen nochmal die Frage, Sie hatten vorhin gesagt, dass es normal ist, dass es so lange dauert. Für ein Studienleben ist das nicht normal, dass man so lange hier ist. Von daher von 2019 bis jetzt 2024, 2025, ob das normal wirklich war oder ob es da zu Verzögerungen gekommen ist. Und dann so eine kleine Frage auch, ob wir die Präsentation im Nachgang zur Verfügung gestellt bekommen oder ob man Teile davon haben kann, weil so ein bisschen Veranschauungsmaterial, glaube ich, auch gut wäre, noch zu sehen.
2019. Da haben wir uns alle total gefreut, waren extrem verliebt in diesen Entwurf. Und dann gab es, glaube ich, 2020 so eine Pandemie. Und auch das hat uns extrem zurückgeworfen. Also erst einmal, wie kann man in der Pandemie gut miteinander planen? Da mussten wir uns ja auch alle erstmal neu orientieren, neue Wege finden, wie man zusammenkommt. Das hat es auf jeden Fall in bestimmten Bereichen verlangsamt. Das zweite war, wir haben wie in vielen Projekten auch mit einer Pandemie und kriegsbedingten Kostensteigerung zu tun gehabt in der Planungsphase. Und auch das hat unser Projekt nochmal zurückgeworfen. Da mussten wir uns nochmal rückversichern mit den Ministerien, mit den Geldgebern, also mit unserer Bank, mit unseren Steuerzahlern. Dieser Prozess hat natürlich die Fahrt auch ein bisschen aufgehalten. Und dann sind es, wenn man jetzt schaut, wir sind ja jetzt schon seit einem guten halben Jahr wirklich in der Erde, es ist doch gar nicht so lange gewesen. Also bitte nehmt Rücksicht, dass wir mitten in diese Pandemie hinein eine Planung machen sollten.
Ja, ich habe noch zwei Fragen. Einmal, es ging ja jetzt so um die Bibliothek. Die anderen Gebäude, zum Beispiel das Latrinengebäude oder die Exerzierhalle, werden die auch noch für studentische Zwecke genutzt? Und wenn ja, wie werden sie genutzt? Oder wenn nicht, wie werden sie genutzt? Und zweite Frage, wie sieht es aus mit Kunst am Bau? Wenn ich zum Beispiel an das Atrium A denke, die große Betonwand, ist da schon was geplant, so ähnlich wie in Augsburg? Oder wenn nicht, gibt es da nochmal für Studenten oder für Rostocker Künstler eine Möglichkeit, sich zu bewerben auf ein Kunstprojekt?
Also Kunst am Bau, ja. Wir hatten erst kürzlich einen Sachverständigenausschuss. Es kommt Kunst am Bau. Es kommt Kunst am Bau mit einer für mecklenburgische Verhältnisse stattlichen Summe, die wir veranschlagt haben. Also sollen für 100.000 Euro Kunst kommen. Und da wird es ein Wettbewerbsverfahren dafür geben. Das ist noch nicht gestartet, weil es noch nicht ausgeschrieben ist. Aber wir sind das als SWL, müssen wir dieses Wettbewerbsverfahren demnächst anstoßen. Und in Betracht kommen nach Einschätzung des Künstlerbundes, der ja diese Sachverständigenausschüsse anführt, also der dort die Meinungsbildung macht, Flächen in der Freianlage und auch die Atrien, also Eingangszone und Atrien. Also das ist dort zumindest angedacht. Der Künstlerkreis, also dieser Wettbewerb selber, der soll sich an Künstler richten. Also da das doch so eine sehr große Summe ist, die dort veranschlagt ist, wie ich eingangs sagte, werden tatsächlich die Künstler angesprochen, die im Künstlerbund und auch, ich weiß gar nicht genau, national soll das ausgeschrieben werden, dann kommen. Also ich glaube, das wird ganz spannend, was dann da reingelesen wird in die Aufgabe Kunst mit Bibliothek, Bibliothek mit Kunst.
Ja, nochmal zu den Bestandsgebäuden. Die werden von der Philosophischen Fakultät genutzt. Also das Arrestgebäude wird reine Büroräume haben. Ist ja nicht allzu groß, aber bietet sich ja auch an. Und in der Exerzierhalle wird auch das Institut für Ur- und Frühgeschichte reingehen. Mit so ein paar Laboren und Seminarräumen auch. Und zum Teil werden da auch nochmal Büros reinkommen und auch so eine Art Magazin, Archiv, Anlage.
Also das Latrinengebäude haben wir tatsächlich lange überlegt und Herr Dörfer hatte ja auch schon Ideen, die wir dort hätten umsetzen können, aber sehen Sie es uns nach, dass wir tatsächlich hier den Hausdienstebereich unterbringen wollen, das heißt, da werden die Hausmeister sein, da werden die eine kleine Werkstatt haben, da werden die Lastenfahrräder drin haben, den Sanitärbereich. Momentan ist es so, dass tatsächlich die Hausmeister zu Gast in dem Haus 1 hier drüben sind, in der Fakultät, wir selbst gar keine Räume für sie haben. Deswegen werden wir diese Räume, dieses Latrinengebäude selbst nutzen. Aber es wird natürlich in das Gesamtensemble mit eingebunden.
Also grundsätzlich hätten wir auch gedacht, im Erdgeschoss von Latrine, da könnte man ja auch was Studentisches unterbringen, aber es ist auch für eine Nutzung nicht wirklich geeignet, weil es sehr niedrig ist. Also gerade das Erdgeschoss ist, glaube ich, nur 220, also darf man eigentlich gar keine Aufenthaltsräume oder kein Büro unten reinmachen oder kein Café oder selbst keine Werkstatt, sondern man kann es eigentlich nur so ein bisschen als Abstell nutzen, also unten im Erdgeschoss mit den beiden Toren. Was ein bisschen schade ist, aber es ist, gibt auch keine andere Nutzung so wirklich her.
Naja, also die Frage geht dann, glaube ich, auch eher ans SWL, und zwar, wie lange der ganze Spaß denn aktuell angedacht ist, dass es noch dauert.
Welcher ganze Spaß? Also aktuell, wir haben ja mehrere Maßnahmen auf dem Campus laufen. Das Haus 2 wird als erstes fertig werden. Da haben wir jetzt im nächsten Monat unser Richtfest. Endlich. Und bei der Bibliothek, da gehen wir, dadurch, dass wir im Baufeld hier ein bisschen Verzögerungen jetzt wahrnehmen. Wir haben dort Kontaminationen, die vorher nicht, die uns bescheinigt wurden, dass es die nicht gibt, aber die sind jetzt doch da. Die müssen wir noch beräumen, da haben wir ein bisschen Verzögerung, sodass wir im Moment davon ausgehen, dass wir Anfang also des nächsten Jahrzehnts fertig sind, 2030.
Kurze Frage noch zu den Fahrradstellplätzen. Das ist ja jetzt schon am Campus eigentlich ein Problem, dass wir im Sommer viel zu weniger haben. Wenn jetzt die BIP noch dazu kommt, ist ja dann sozusagen die Aufenthaltsdauer aber nochmal höher. Dementsprechend werden ja noch mehr Fahrräder höchstwahrscheinlich hier abgestellt werden. Ist da was vorgesehen?
Also man sieht hier eigentlich diese ganze Batterie hier unter diesen Bäumen, diese Striche da. Sehen Sie das?
hier in diesem Bereich. Also das sind alles Fahrradstellplätze und es gibt hier unten auch, die sind jetzt hier eingezeichnet, aber die sind eigentlich hier, gibt es auch nochmal eine ganze Reihe von Fahrradabstellplätzen. Also das wurde sicherlich, gibt es da ja eine Berechnung vor, wie viel man benötigt auch für die Anzahl der Studierende und das wird dann natürlich auch entsprechend umgesetzt. Also da kommen natürlich eine ganze Reihe neuer Fahrradstellplätze, also die sind dann unter diesen Bäumen angelegt.
Ich würde dazu auch noch ergänzen, auch die Fahrradstellplätze, genauso wie die grünen Sachen, werden auch über diese gesonderte Inframaßnahme gemacht. Ne? Das heißt also, wenn wir mit den ganzen Hochbauten fertig sind, wird auch die ganze Außenliegenschaft neu gestaltet sein und dementsprechend viele Fahrradstellplätze neu geschaffen werden. Ne? Es gibt eine Berechnung, was wir schaffen müssen. Und was jetzt speziell die Fahrradstellplätze angeht, da sind wir deutlich darüber, was wir schaffen müssen. Ne? Also mit dem Hinblick, dass es immer zu wenig ist, was der Schlüssel hergibt.
Ich kann da noch ergänzen. Wir haben sogar uns mit der Stadt vereinbart, dass wir weniger Autostellplätze machen wollen, als wir müssen, weil wir keinen Verkehr zur Liegenschaft ziehen wollen. Dass wie jemand auf die Idee kommt, dass er findet hier einen Parkplatz vielleicht, dann fahren da noch mehr Autos hin. Und haben der Stadt deswegen angeboten, sehr viele Fahrradstellplätze anzubieten auf der Gesamtliegenschaft. Was man auch sieht, ist ein Feld ist neben Haus 1. Da waren bisher auch keine Fahrradstellplätze. Das haben wir auch, also wir haben wirklich geschaut, detektiert, wo überall ist irgendwie noch was möglich für Fahrräder. Und die sind auch, also jede Lücke, die wir finden konnten, ist mit Fahrradstellplätzen gefüllt worden, wo es Sinn macht. Ne?
Ja, vielleicht eine reine Interessensfrage. Wie viel kostet so ein ganzer Bau? Und Sie haben ja vorhin davon gesprochen, ein Kredit bei der Bank, wie viel gibt denn das Land zu sowas dazu? Wie viel muss die Uni zahlen? Gar keine Vorstellung davon.
Ja, also die Bibliothek mit den anliegenden Bestandsgebäuden, also Exerzierhalle, Arrestgebäude und Latrinengebäude und dieses Verwaltungsgebäude zusammen, ist jetzt eine Maßnahme von 101 Millionen und grad, also fast 102 Millionen Euro. Ist eine Landesbaumaßnahme, sprich, das kriegen wir komplett aus den Mitteln des Landes im V. Und die Konstruktion ist so, dass es einen standortbezogenen Hochschulkorridor gibt. Und die Priorisierung der Maßnahmen, die dort erfolgen, das funktioniert immer auf Wunsch und Wille der Universität Rostock zusammen mit dem Wissenschaftsressort.
Wir hatten das ja mal veröffentlicht, dass wir für die nächsten 15 Jahre 800 Millionen Euro brauchen für die Universität, für Neubauten und auch für die Bauunterhaltung hier an der Stelle. Und das kommt genau aus diesem Hochschulbaukorridor hinaus, wo wir letztendlich als Universität entscheiden, was ist uns wichtig. Und das legen wir halt fest an der Stelle und dann warten wir auf das Geld, das wir letztendlich bekommen. Das übergeben wir dann letztendlich dem SBL und der baut dann für uns. So ist dieses Prozedere.
Damit war es das dann schon wieder für diesen Monat. Wir verabschieden uns und falls ihr die Sendung nicht ganz gehört habt, schaut gerne in der Mediathek von Loro oder auf der Website des Heulers vorbei. Danke fürs Zuhören und genießt vor allem die freien Ostertage.
Tschüss.
Ciao.